Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt, auch all jene, die aus der Ferne zuschauen und zuhören. Als Lesung hören wir Psalm 135, in Vers 9, dann die Verse 15 bis 18 und noch ein Vers aus Jesaja 66, in Vers 2. Psalm 135, Vers 9, 15 bis 18. Gott ließ Zeichen und Wunder kommen über dich, Ägyptenland, über den Pharao und alle seine Knechte. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, gemacht von Menschenhänden. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, auch ist kein Boden in ihrem Mund. Solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Und dann ganz im Kontrast dazu lesen wir in Jesaja 66, Vers 2. Da spricht der lebendige Gott: Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Ich sehe auf den Elenden, auf den, der zerbrochenen Geistes ist. So geht es uns ja manchmal auch, dass wir uns elendig fühlen oder eben mit einem gebrochenen, demütigen Geist. Wir erheben uns zum Gebet. Herr, wir danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Wir danken dir, dass du versprochen hast, wo 32 in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Und danke, dass das jetzt auch an diesem Morgen für uns gilt. Danke, dass wir bei dir und vor dir zur Ruhe kommen dürfen. Herr, du siehst alles, das, was jeder Einzelne mitgebracht hat, was uns beschwert, was unsere Herzen bedrückt, die Lasten. Danke, dass du der bist, der es nicht dabei lassen möchte, sondern uns helfen möchte, uns aufrichten möchte. Danke, dass du zu uns reden möchtest an diesem Morgen. Und darum bitten wir dich, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, sodass wir hören, wie wir hören. Herr, und dein Wort, es mag Wunder tun in unseren Herzen und du hast es ausgesandt, dass es etwas bewirkt, dass es uns stärkt, auch für die neue Woche. Wir möchten dich loben und preisen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird in alle Ewigkeit. Unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Schlagen die Bibel auf, 2. Mose 3, da die Verse 1 bis 10, das ist der Text für die heutige Predigt, die ich überschrieben habe. Gott sieht deine Not, Gott sieht deine Not. Vom Auszug aus Ägypten lernen wir. 2. Mose 3, 1 bis 10. Mose aber hütete die Schafe Jitros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn trat, des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus dem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Soweit dieser Text aus dem Buch Exodus, 2. Buch Mose. Gott sieht deine Not. So das Thema für heute, vom Auszug aus Ägypten lernen. Der Predigttext, der enthält ja viele wunderbare Aspekte, auf die man im Einzelnen sehr tief eingehen könnte. Der brennende Dornbusch, die Heiligkeit des Ortes, der Ort, an dem Mose berufen wurde, später vermutlich der Fels, an dem das Volk Israel nach dem Auszug Wasser bekam, der Ort, an dem vermutlich das Volk Israel die 10 Gebote bekamen, die Selbstvorstellung Gottes, die ich jetzt gar nicht vorgelesen habe. Im Textverlauf später entdeckt man, dass Gott sich noch selber vorstellt: Ich bin, der ich bin. Und dann der Auftrag an Mose, sein Volk, die Israeliten aus Ägypten zu führen, und die Ankündigung der Befreiung. Wir richten heute quasi noch am Anfang eines neuen Jahres unter dem Vorzeichen der Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht, den Fokus auf Vers 7. Und der Herr sprach: Ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten. Und dann geht's weiter in Vers 9. Weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe. Gott sieht. Er sieht die Not seines Volkes. Er leitet die Befreiung mit dieser Berufung des Mose ein. Und daraus können wir auch vieles für unser Leben lernen. Ein erster Punkt: Gott sieht. Gott sieht den Mose mit den Schafen seines Schwiegervaters in Midian am Berg Horeb. Das muss südlich von Kanaan liegen. Und Gott sieht, er beruft in dieser Erscheinung am brennenden Dornbusch einen, man muss schon sagen, ungeeigneten Mann zur Befreiung eines ganzen Volkes. Ein Mörder. Ja, Gott beruft einen Mörder. Einen Stotterer mit einer schweren Zunge, der nicht reden kann und will. Er war geflüchtet aus Ägypten, wo er aufwuchs, am Hof des Pharaos. Er war geflüchtet, weil er einen Ägypter erschlug, der einen seiner Mitbrüder, einen Hebräer, geschlagen hatte, und dann kochte es in ihm hoch und er schlug diesen Ägypter. Was war vorausgegangen? Ich möchte einen kurzen, skizzenhaften Abriss aufzeigen, was die Vorgeschichte war, in dem diese ganze Situation hineingebettet ist. 10 Brüder, die ihren schwärmerischen Bruder hassten, den Josef. Und dann verkauften sie ihn als Handelsware. Sie wollten ihn schon totschlagen, aber dann griff einer der Brüder ein und sie einigten sich, dass sie ihn verkaufen, eine Karawane. Und die trug diesen Josef, diesen Träumer, nach Ägypten. Und Gott sieht diesen Josef, er sieht ihn im Gefängnis und er hat ihn vorher schon gesehen. Josef war zu Unrecht ins Gefängnis gekommen in Ägypten und dann irgendwann wurde aus dem Träumer ein Schauer und er durfte an den Hof des Pharaos, weil er dem Pharao die Träume deuten konnte. Und Gott sah ihn dort schon vorher, denn dieser Josef, er bekam von Gott Träume.
er als eine Garbe unter 10, 11 anderen Garben, die sich unter ihn verneigten. Er stand aufrecht da, Josef, der Stern in der Mitte, um den sich alle anderen 11 Sterne drehen mussten. Dieser Josef wurde zum zweiten Mann im ägyptischen Reich. Man könnte sagen, eine Weltmacht damals. Man könnte auch sagen, Josef war Generalbevollmächtigter, Befehlshaber, der zweite Mann nach Pharao. Durch ihn wird dann ganz Ägypten von einer weltweiten 7-jährigen Hungersnot bewahrt. Er hatte 7 Jahre Getreidevorräte angesammelt. Und Gott sieht auch die Familie des Jakob dort, dem Enkel des Abraham. Und Jakob, wiederum der Vater dieser 12 Stammväter in Israel, die dann ihr Leben, das restliche Leben dort in Ägypten verbrachten und der Hungersnot entgingen. Und Gott sieht und führt diese Großfamilie mit 70 Personen dorthin nach Ägypten, die dort ihr Leben verbrachten, und bewahrte sie. Und Gott sieht, wie Israel dort in Ägypten zu einem großen Volk heranwächst. Aus diesen 70 Personen wurden dann bis zum Auszug 400 oder über 400 Jahre später 600.000 Männer. Der König des Landes sieht das Volk Israel auch, wie es gewachsen war. Als nun Josef gestorben war, so heißt es im zweiten Buch Mose, da wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder, mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll war. Das wurde eine Gefahr. Da kommt dieser neue König in Ägypten, nichts von Josef gehört und keine Ahnung, dass durch diese Israeliten ihr Volk einst gerettet wurden. Und er sagt sich, wir werden diese Leute mit List niederhalten. Wenn die zu stark werden, werden sie unsere Feinde und sie werden uns überrumpeln und vielleicht sogar das Land verlassen. Und dann haben wir keinen Nutzen mehr von ihnen. Und so wurden sie zu Leibeigenen, zu Sklaven. Sie wurden eingesperrt. Und dann entwickelte dieser Pharao ein System von Sklavenhaltern und Zwangsarbeit, Gefangenschaft und Unterdrückung. Wir kennen das heute kaum noch, aber die Geschichte der Menschheit ist voll von solchen Zwangsarbeitern, von Versklavung. Und damit nicht genug. Der königliche Befehl erging an diese hebräischen Hebammen, wenn ein Kind zur Welt kommt, das Mädchen lasst leben, die Söhne ermordet, gleich nach der Geburt. Wir brauchen nicht so viel von denen. Die hebräischen Hebammen, Pua und Schifra, die folgten nicht diesem Befehl. Die wussten, Menschen bringt man nicht einfach um. Und Gott sieht das und segnet diese gottesfürchtigen Hebammen. Und das Volk mehrte sich noch mehr. Und der Segen Gottes über dieses Volk kam noch mehr. Beim Auszug, da waren es nicht nur 600.000 Männer, wenn man noch die Kinder und die Frauen dazu rechnet, dann waren es zwischen 2 und 6 Millionen, je nachdem, wie viele Kinder man dazu rechnet. Und Pharao ergreift zu rabiateren Mitteln. Er sagt, wenn sie schon nicht bei der Geburt umkommen, dann, und das war der Befehl, dann ans ganze Volk, nicht nur an diese Hebammen, dann ersäuft diese Jungs, diese Neugeborenen im Nil. Man stelle sich das mal vor, ganz praktisch. Da kommen diese Ermordungskommandos an die Haustür, brechen ein, verschaffen sich Zugang zu den stillenden Müttern und sie entreißen ihnen ihre Kinder beim Stillen oder auch sonst. Der Säugling Mose, er wurde von der Mutter versteckt in einer wasserdichten Box und dann im Schilf, im Nil versteckt. Die Tochter des Pharao, die sieht dieses kleine Kind und nimmt es aus Mitleid heraus und hat Erbarmen mit diesem Kind und bringt es zurück zur Mutter, findet diese und lässt es am Leben. Später dann, so die Abmachung, muss dieser kleine Knirps dann an den Königshof, und das war dieser Mose, herausgezogen aus dem Schilf, so wurde sein Name Mose genannt. Als 40-Jähriger wird Mose zum Mörder, wie bereits erwähnt. Und dann ergreift er die Flucht. Warum? Weil er gesehen wurde von einem seiner hebräischen Brüder, wie er diesen Ägypter erschlug. Und ihn ergreift das Grauen und er flieht in die Wüste Richtung Norden nach Midian und dort lässt er sich nieder. Der Gott der Väter ist einer, ein und derselbe, der die geknechteten Israeliten in die Freiheit führen will. Und daher stellt sich Gott bei seiner Offenbarung dem Mose als jener Gott vor, der Gott Abrahams, den ja Mose vom Hörensagen kannte. Es waren keine Schriften vorhanden, es wurde nur tradiert, dass da einer ihrer Väter war, dem Gott ein Land verheißen hatte. Deshalb heißt sie auch der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist er. Und Gott sieht und sagt es auch diesem Mose, ich habe das Leid deines Volkes gehört und gesehen. Eine himmelschreiende Not, nicht nur die Zwangsarbeit, sondern dass ihre ganze Existenz zerstört wurde. Der Auszug Israels aus Ägypten, der sogenannte Exodus im zweiten Buch Mose, er hat mehr Gewicht in der ganzen Heiligen Schrift, als wir als Christen uns das oft vorstellen können. Er hat eine ganz gewaltige Bedeutung und auch einen Bezug zu unserem Leben als Christen. Ein Ausleger beschreibt das Treffen so: Der Exodus ist das Eingangstor zur Bibel. So fängt auch der jüdische Tanach an. Der dramatische Auszug des Sklavenvolkes Israel aus Ägypten, wo die damals führende Weltmacht regierte, dieser Exodus ist ein Modell für Gottes Rettungsaktion aus einer Welt, in der wir letztlich versklavt sind. Das gilt für alle Jahrhunderte hindurch. Und dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, von dem Gott dem Mose dort sagte, das ist ein Bild für das, was wir haben werden in der himmlischen Heimat. Mit dem Exodus betritt Gott zum ersten Mal die Weltgeschichte. Bis dahin war Israel nur eine Großfamilie, wie viele andere Familien auch, diese 70, die dort nach Ägypten kamen in der Hungersnot. Aber jetzt im Exodus sieht Gott durch seine Hand Mose über den damaligen Weltherrscher, vermutlich Ramses II. Ein Sklavenvolk besiegt eine Weltmacht. Wir werden auf den Fortgang der Geschichte heute nicht eingehen, aber Gott sieht der Versklavung nicht länger zu. Lange hat er zugeschaut, über 400 Jahre, aber er sieht nicht weg, er sieht es. Hier heißt ganz klar, Gott sieht diese Not. Und zum ersten Mal in der Bibel offenbart sich Gott mit seinem Namen Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Der ewig Seiende, der Unwandelbare, der Ewige, der von Anbeginn war. Und Gott beginnt eine Rettungsaktion für sein Volk. Ich bin für dich. Ich bin für dieses geschundene Volk. Und er beginnt es mit einem, der Dreck am Stecken hat, der eigentlich gar nicht fähig war, der nicht dazu würdig war. Gott schreibt seine Geschichte mit Versagen, mit Schuldigen. Und Gott hat einen Plan für die ganze Menschheitsgeschichte und auch für jedes einzelne Menschenleben, so wie wir heute gemeinsam zusammen sind. Kaum war das Paradies für Adam und Eva verschlossen, lässt Gott verkünden, es wird einer kommen, der dem Teufel den Gar ausmachen wird, das Handwerk legen wird. In Christus hat Gott für die ganze Menschheit seinen Zielpunkt erreicht. Dort war der, der dem Sklaventreiber, dem Satan, das Handwerk legte. Warum? Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie herauskommen aus der Versklaverei der Sünde und der Schuld, dass sie ihn erkennen, in Christus die Freiheit erkennen. Und das war Gottes großer Entwurf beim Auszug aus Ägypten, um es vorschattenhaft, um es exemplarisch zu zeigen, wie Gott befreit aus der Versklavung der Sünde heraus. Und da waren auch nur in der Gefangenschaft sündige Menschen. Nicht nur Mose war ein Versager, alle anderen auch, konnten sich alle einreihen. Befreiung von der Macht des Teufels und des Todes, dies geschah durch Christus, dem Erlöser, der eigentliche Befreier. Und damit gehen wir einen Schritt weiter zu einem zweiten Punkt. Gott sieht deine Not. Und die Frage stellt sich, der eine oder andere ja immer wieder auch, sieht denn Gott mein Leid, sieht er meine Not oder hat er seine Augen verschlossen? Ist es denn dem Herrn egal? Ignoriert er mich? Hab schon so viel gebetet und keine Antwort bekommen. Vergessen hat ein Pharao, dass einst sein Volk durch einen Hebräer gerettet wurde. Von Gott vergessen fühlten sich auch diese Israeliten. Die haben gezweifelt, was war mit dieser Verheißung des Abraham, dass wir in ein gelobtes Land kommen. Sie fühlten sich von Gott vergessen und es schien ja auch alles so zu sein. 400 Jahre, das ist keine Kleinigkeit. Und es ist ein Geheimnis und wir haben auch heute an diesem Morgen keine Antwort darauf, warum Gott sein Volk so lange leiden ließ. Keine Antwort. Es ist eine Sache, die können wir nicht ergründen. Da ist ein menschenverachtendes Regime am Werk, die knechten das Volk Gottes und Gott schaut zu. Er schaut nicht weg, er sieht es. Aber warum er es zulässt, es steht nicht im Text. Die Not und Bedrängnis in Ägypten waren für die Israeliten allumfassend. Versklavung, Kindermord. Und denn, man könnte sagen, den größten Rettungsaktionen Gottes ging jedes Mal ein Kindersterben voraus. Das erste Mal hier in Ägypten. Beim Exodus, der Befreiung aus dieser Versklaverei. Der zweite Kindermord in Bethlehem, durch den König Herodes angeordnet. Als der Retter kam, der Retter für die Menschheit. Und das dritte Kindersterben, ein wirklich großes Kindersterben vor dem wiederkommenden Herrn, der eine abschließende Rettung erschaffen wird. Dieser Kindermord in nie dagewesener Weise, Dimension. Erst diese Tage wieder ganz aktuell wurde debattiert über den Paragraph 218, abschaffen. Da kann man lesen bei Tagesschau, Bundesfamilienministerin Paus fordert nun die Abschaffung dieses Paragraphen, damit eine Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbrüchen geschieht. Kindermord. Für uns ist es normal geworden. Wir schauen ja auch oft weg oder sind mit den Zahlen nicht mehr so vertraut. Weltweit jedes Jahr zwischen 50 und 73 Millionen Kinder, die einfach ermordet werden. Berührt uns das? Selbst wenn die Zahlen nicht ganz so hoch sind, es sind ja nur die Gemeldeten. Gott sieht dieses Elend. Er schaut nicht einfach weg. Und ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, da könnte man ein ganzes Seminar damit füllen, auch was unter neuen Begrifflichkeiten da definiert wird und umgedeutet wird. So viel steht fest, Leid und Tod sind Megathemen in der Bibel. Die Bibel verschweigt es nicht, auch nicht, dass seine Leute, Gottes Leute, Leid ertragen müssen. Und das erleben wir vielleicht auch im persönlichen Leben und fragen, Herr, wie lange noch? Ist Gott abwesend? 430 Jahre lang dort in Ägypten und Gott sah zu. Gott wusste es im Voraus schon, er hat Abraham das schon angekündigt, dass sein Volk in der Gefangenschaft in einem fremden Land sein wird. Gott schweigt sehr lange und uns wird es manchmal zu lang, aber Gott hat einen anderen Zeitplan. Gott ist nicht abwesend, er sieht. Wir wissen nicht, was der Sinn dieser 430 Jahre in Ägypten ist. Ein Volk, das gerade aus den Kinderschuhen herauswächst, das von vornherein unterdrückt wird. Es gibt vieles im Leben, ja in unserem Leben, was uns nicht gefällt, wo wir keine Antwort von Gott haben. Das lernen wir aus diesem Text. Und dürfen fragen, wo war Gott in dieser schweren Zeit seines Volkes? Wo war Gott in meinem Leben hier und da? Und manchmal erkennen wir es noch nicht einmal im Rückblick, was es für einen Sinn machte. Und das sind unlösbare Fragen. Wir bekommen häufig keine Antworten. Oder das Leben von Hiob, wie Gott es zulässt, dass Satan ihn schlägt. Auf einen Schlag an einem Tag alles genommen, die ganze Familie zerstört. Wir dürfen fragen, Herr, wie lange noch? Und das ist etwas, eine Frage, die sich durch die Psalmen immer wieder hindurchzieht. Herr, wie lange noch? Viele Psalmbeter fragen das, wenn man anschaut, Psalm 10, Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Psalm 13, wie lange verbirgst du dein Antlitz? Oder Psalm 35, Herr, wie lange willst du zusehen? Die Antwort bekommen wir in Psalm 10, Vers 14. Du siehst es doch, denn du schaust das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen. Einmal heißt es in der Bibel, dass Gott unseren Namen uns in seine Hand eingraviert hat. Es steht in seinen Händen. Gott sieht uns trotzdem. Und der Apostel Paulus, er sagt mal im Römerbrief Kapitel 8, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Schwacher Trost. Aber es heißt weiter, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dort in der himmlischen Herrlichkeit, dort wo Milch und Honig fließt, ein Bild für das, dass einmal alles Leid ein Ende haben wird. Und das sagt die Bibel auch in Offenbarung 21. Alles Geschrei, alles Leid wird ein Ende haben, der Tod wird nicht mehr sein. Aber bis dahin sind wir eben noch in dieser Schöpfung und Leiden. Und doch, Paulus sagt es auch an anderer Stelle, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das ist der Ausblick. Und das ist auch der Ausblick, den Mose hier von Gott bekam. Ich werde dich herausführen in ein neues Land, in die Freiheit hinein. Diesen Ausblick dürfen auch wir heute an diesem Morgen schon haben. Wir dürfen unsere Verzweiflung und Not vor den Herrn bringen. Wie lange muss ich noch aushalten, Herr? Ganzes Leben lang? Es ist nicht leicht, hilfreiche Antworten von der Bibel zu finden. Die beste Hilfe, die gibt es nur, indem dass wir wissen, das Beste kommt noch, das Eigentliche kommt noch, auch wenn wir durch Leid zur Herrlichkeit hindurch müssen. Wir werden Gott nie ganz begreifen, denn Gott, er denkt anders. Er hat einen anderen Überblick über die Geschichte. Er weiß, warum wir in dieser Situation drin sind, in der jeder von uns heute Morgen drin steckt. Seine Intelligenz und Weitsicht ist uns himmelhoch überlegen. Aber er führt uns immer die besten Wege, auch wenn wir in der Totalabhängigkeit von ihm dann sind. Manche denken, wir sind in der Totalabhängigkeit vom System. Das mag ja einerseits sein, aber wenn wir in der Abhängigkeit vom Herrn sind, dann haben wir einen Trost. Seine Wege sind die besten Wege, auch wenn wir sie nicht verstehen und oft sogar meinen, es seien schlechte Wege. Wenn man Gott lieb hat, so sagt es Paulus, muss alles, alle Dinge zum Besten dienen, auch das manchmal Unbegreifliche. Gott sieht deine Not. Ein dritter Gedanke in Ägypten. Ägypten, ein Bild für die Welt, für diese Welt ohne Gott, die Gott nicht kennt und nicht kennen will. Die Bedrängnis in der Welt für die Gefangenschaft und Versklavung in Sünde und Gebundenheit. Und der Herr sprach, ich habe gesehen das Elend meines Volkes. Und dann definiert es Gott in Ägypten, in dieser Welt ohne mich. Und dann kündigt Gott dem Mose an, sein Volk aus Ägypten zu führen, zu befreien. Für uns ein Bild, dass jemand uns herausführt aus der Sklaverei der Schuld und Sünde in die Freiheit hinein mit Gott. Ohne den Exodus gäbe es Israel als Volk wahrscheinlich gar nicht. Wenn Gott sein Volk nicht herausgeführt hätte, dann wäre diese Geschichte auch nicht für uns so bedeutend. Gott sieht dieses Elend auch der geistlichen Knechtschaft, unsere Knechtschaft, und will befreien. Morgen kommen sie wieder zusammen, die Philanthropen und die, die es gut mit uns meinen, in Davos, und da wird wieder manches geschmiedet oder verbreitet. Auch dazu wäre vieles zu sagen in separaten Seminaren, wie sie uns verknechten und versklaven wollen. Wir brauchen uns da nicht zu fürchten. Natürlich kann einem bange werden, wenn man darauf schaut, auf diese Macht, die über einem steht, so wie ein Hase auf die Schlange schaut, der Hase, der viel schneller sein kann und abhauen kann. Er erstarrt vor dieser Schlange und wird zur Beute. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor der Gefahr. Schauen wir auf Jesus, auf den, der befreit. Gott sieht unsere Not in Ägypten, in unserem äußerlichen Ägypten, in unserer vielleicht noch mäßigen Sklaverei. Ich möchte es gar nicht ausführen, wie das diese Leute sich vorstellen. Wir haben es ja schon öfters gehört, aber es gibt noch eine andere Sklaverei, Gebundenheit, Fesseln, eine geistliche, aus der Jesus befreien mag, so wie einen von Dämonen Belasteten freisetzen. Gott möchte unsere geistlichen Fesseln freisetzen, damit wir nach vorne gehen können in dieses verheißene Land. Er möchte, dass wir das Ziel mit ihm erreichen, die Ewigkeit bei ihm. Gott sieht nicht nur unsere Not, sondern er offenbart Mose zum ersten Mal seinen Namen. Jahwe, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Seinen Namen zu nennen, es ist etwas, der für sein Volk ist, der mit uns ist, der uns an der Seite begleiten möchte, so wie es Jesus auch gesagt hat: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht als Waisen in dieser Welt zurück. Gott ist da, der Allgegenwärtige, der Ewige, der Zeitlose, der nicht aufhören wird. Und das gilt auch uns heute. Vergessen wir es nie, diese Zusage Jesu, dass er mit uns kommt, auch an diesem Tag, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir denken, jetzt bin ich wieder allein. Nein, er ist mit dir. Er begleitet dich. Der Apostel Johannes, er hat dies festgehalten, was Jesus in den Ich-Bin-Worten sagte. Hier stellt Gott sich dem Mose vor: Ich bin da, ich bin auf deiner Seite, ich komme mit dir, auch vor den Pharao. Er will, dass wir ihm uns anvertrauen, auch wenn wir vieles von ihm nicht verstehen. Mose hatte auch keine Ahnung, wer da zu ihm spricht. Er hatte keine Armee, er hatte keine Generäle, keine Waffen und musste mit einem Diktator verhandeln. Er hatte keinen Sklavenaufstand angezettelt, keine Meuterei, wie es oft in der Geschichte geschah. Er hatte aber ein riesiges Plus: den lebendigen Gott an seiner Seite. Und das dürfen wir mitnehmen, aus dieser Geschichte lernen. Gott, er steht zu uns. Er ist mit uns. Und das reicht vollkommen aus. Mehr braucht es nicht, den Teufelsmächten zu entfliehen. Die, die in der unsichtbaren Welt herrschen. Paulus schreibt da vieles im Epheserbrief, Kapitel 6. So ein in ihm sein, eintauchen in seine Waffenrüstung, in seinen Schutz. Und Paulus sagt später auch den Korinthern: Ich lebe. Und seine Kraft ist in mir mächtig, in meiner Schwachheit. Seine Gnade, sein Nahesein, Gnade, dieses altdeutsche Wort Genochen. Gott kommt uns ganz nahe, er kommt Mose nahe und er kommt auch uns heute nahe. Er ist an unserer Seite. Und wenn Christus nicht nur an unserer Seite ist, wenn er in uns ist und wenn wir ihn aufnehmen, dann ist er auch mit uns. Und so sagt es Paulus einmal, ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Er ist da, Gott sieht deine Not und er steht dir bei. Wer meint, ihn nicht zu brauchen, der hat sich getäuscht. Denn Freiheit ohne den Vater, ohne den himmlischen Vater, ohne Gott, der aus der Sklaverei herausführt, Freiheit ohne den Vater ist nur eine Illusion. Einer knechtet uns immer wirklich frei, macht nur Jesus, Gottes Sohn. Mit ihm sind wir Befreite aus der geistlichen Gefangenschaft befreit. Wir schließen mit Psalm 12, Vers 6. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Der mächtige Herr und Gott, du hast Geschichte geschrieben mit deinem Volk, du hast es erwählt und herausgerufen, du hast es gesehen in der Not, in deren Not damals in Ägypten, in der Versklaverei, in der Geschundenheit, du hast es damals gesehen. Und so wie du durch Mose Befreiung geschafft hast, heraus aus dieser Knechtschaft, so hast du auch Befreiung geschafft durch deinen Sohn Jesus Christus. Aus den Gebundenheiten, aus unseren Nöten, in denen wir drinnen stecken. Herr, lass uns das ganz neu ergreifen, die Freiheit in dir, dass wir dich, den Befreier, ganz neu erfahren in unserem Leben, in unserem Alltag. Herr, und oft geht es uns auch so, dass wir in unserer äußeren Not rufen, wie lange noch? Herr, und oft haben wir keine Antwort und du gibst sie uns auch nicht immer gleich, aber es ist tröstlich zu wissen, dass du siehst, dass du unsere Not siehst, dass du unsere Gefangenschaft äußerlich und auch geistlich siehst. Herr, wir bitten dich, dass du mit uns in diese Neue kommst, du der Befreier, du der, der uns begleitet, der mit uns ist, der uns vorangeht als Hirte, als Beistand, mit deinem Heiligen Geist, und wir danken dir für diese Zusage, die du deinen Jüngern damals gabst und auch uns heute gilt, dass du bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende. Herr, und so vertrauen wir uns dir an diesem Morgen ganz neu an, dass du uns vorangehst, uns begleitest, uns Befreiung gibst und deine Nähe, deinen Trost. So lass uns gestärkt in diese neue Woche gehen und mit dieser Gewissheit, dass du uns hindurchführst ans Ziel, in dieses Land, in diese himmlische Heimat, wo Milch und Honig fließt. Und so lasst uns aufblicken zu dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, in dieser Gewissheit, dass wir hier in dieser Welt keine bleibende Stätte haben, sondern die zukünftige bei dir suchen. Dazu befreie uns und macht uns mutig und stark. Amen. Wir beten gemeinsam, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.